Selbstvorwürfe. Liegt es an mir? Das ist das Mantra fast aller Menschen, die narzisstischen Missbrauch erfahren. Sie versuchen, einen Weg aus der Verwirrung zu finden, die das narzisstische Verhalten verursacht, und kritisieren sich selbst für den Missbrauch, den sie erfahren. Viele von ihnen machen sich vielleicht ihr Leben lang selbst Vorwürfe, mitunter setzt sich dieses Verhalten über Generationen hinweg fort. Selbstvorwürfe haben verschiedene Gründe: verinnerlichtes Gaslighting, der Versuch, das Geschehene zu verstehen, und das Bemühen, die Kontrolle zurückzuerlangen. Wenn es mein Fehler war, dann kann ich es in Ordnung bringen. Doch bedeuten Selbstvorwürfe eine doppelte Belastung. Einmal durch das narzisstische Verhalten in der Beziehung, dann durch die irrige Annahme, dass sie etwas falsch gemacht hätten. Das macht es schwierig, die Situation zu durchschauen und sich Hilfe zu suchen. Sie ziehen keinen Schlussstrich unter diese Beziehung, denn wenn der Fehler bei ihnen lag, werden sie versuchen, daran zu arbeiten. Selbstvorwürfe halten sie in einem Zyklus innerseelischer Selbstverletzung fest, und das mitunter über Jahre. Warum aber geben sich Überlebende die Schuld für das, was ihnen in toxischen Beziehungen widerfährt? Ist das ein Relikt aus der Kindheit oder eine Möglichkeit, die Kontrolle zu behalten? Oder liegt es an der Zunft der Beziehungsexperten, die behaupten, dass für das, was in einer Beziehung passiert, beide Partner die Verantwortung tragen? Und dass ein schöner Abend und Dankbarkeitsübungen das Steuer herumwerfen können? Fällt es ihnen leichter zu denken, dass sie an allem schuld sind, als zu glauben, dass jemand, der ihnen nahe steht, ein Elternteil, eine Partnerin oder ein erwachsenes Kind, zu so grausamem Verhalten fähig ist? Oder liegt es an dem Schuldgefühl, das wir empfinden, wenn wir die Lebensgeschichte einer Person kennen und glauben, dass darin die Erklärung liegt, warum sie tut, was sie tut? Auf all die Fragen gibt es nur eine Antwort: Ja. Wenn Sie schon als Kind narzisstischen Missbrauch erfahren haben, sind Selbstvorwürfe eine Überlebensstrategie. Sie erlauben Ihnen, ein idealisiertes Bild des Elternteils zu behalten und so Ihre lebenswichtigen Bindungsbedürfnisse zu erfüllen. Der Großteil der Beziehungsbranche predigt tatsächlich, dass ein paar clevere Tricks, wie dem Partner in die Augen zu schauen, wenn Sie mit ihm oder ihr sprechen, ausreichen, um die Beziehung wieder ins Lot zu bringen. Bekommen Sie das oft genug vorgebetet, dann fangen Sie an, sich selbst Vorwürfe zu machen und sich zu fragen, ob Sie vielleicht nicht klar genug kommunizieren. Selbstvorwürfe dienen dem Selbstschutz. Wenn Sie die Schuld auf sich nehmen, vermeiden Sie Konflikte und Gaslighting. Möglicherweise machen Sie sich auch Vorwürfe, weil Sie negative oder illoyale Gedanken hegen. Ich kann meinen Vater nicht ausstehen oder mein Sohn ist ein schrecklicher Mensch. Und ich hasse meinen Mann. Ich glaube, meine Schwester ist ein selbstverliebtes Arschloch. Schließlich verurteilen sie sich selbst, wenn sie solche Gedanken haben. Vielleicht liegt es ja an mir, wenn ich so schlimme Sachen denke. Vielleicht spürt der andere das ja und ich bin der Grund dafür, dass die Beziehung so schief läuft. Vielleicht bin ich ja die Narzisstin. Sie verinnerlichen die Dynamik ihrer narzisstischen Beziehung und damit verändern sich auch ihre Selbstgespräche. Es ist alles meine Schuld. Vielleicht bin ich einfach zu empfindlich. Ich bekomme einfach nichts richtig hin. Ein wichtiges Puzzlestück zum Verständnis der Selbstvorwürfe in einer narzisstischen Beziehung liefert uns Jennifer Freid, die in diesem Zusammenhang von Betrayal Blindness spricht, von Betrugsblindheit. Sie beschreibt diese als Vergessen, Nichtwahrnehmung und Ignoranz, die Menschen gegenüber dem Betrug an den Tag legen. Eine Person, die unter dieser Form der Blindheit leidet, entdeckt vielleicht auf dem Handy des Partners eine verräterische Textnachricht. Sie konfrontiert ihn damit, bekommt eine fadenscheinige Erklärung und geht daraufhin zur Tagesordnung über. Sie macht sich der Problematik der Nachricht nicht bewusst, weil sie dafür ihre Wahrnehmung des Partners ändern müsste. Bei Kindern ist dieses Verhalten noch ausgeprägter. Den problematischen Elternteil so zu sehen, wie er ist, wäre für das Kind lebensbedrohlich. Es muss also eine verzerrte und idealisierende Wahrnehmung des Elternteils aufrechterhalten, um sich weiterhin sicher und verbunden zu fühlen. Wir sehen, was los ist und sehen es doch nicht. Das passiert, um Beziehungen, Weltanschauungen oder soziale und institutionelle Systeme aufrechterhalten zu können. In ihrer einfachsten Form ermöglicht uns die Blindheit, gegenüber dem Betrug, die Verbundenheit zu den Menschen zu bewahren, die wir lieben. Doch dieses bequeme Beiseiteschieben der unangenehmen Wahrnehmung des Betrugs hat seinen Preis. Zwar müssen wir uns so mit dem Betrug nicht bewusst auseinandersetzen, in unserem Kopf bleibt er aber nichtsdestotrotz präsent. Die Sektenexpertin Janja Lalich spricht hier vom Regal im Hinterzimmer unseres Geistes, das schließlich irgendwann zusammenkracht, wenn in einer Beziehung genug schlimme Erfahrungen vorgekommen sind und sie uns zwingen, all den Betrug und all das emotional missbräuchliche Verhalten mit einem Mal wahrzunehmen. Bis zu diesem Moment des Zusammenbruchs jedoch machen betrugsblinde Menschen sich selbst Vorwürfe. Vielleicht bin ich ja eine schlechte Frau. Vielleicht bin ich ja ein böses Kind. Und sie erleben alle möglichen emotionalen Belastungen wie Anspannung, Panik, Isolation und Verwirrung. Einer der dicksten Fallstricke in narzisstischen Beziehungen ist die Tatsache, dass Narzissten sich für nette Menschen halten. Wirklich, das ist Teil ihres wahnhaften Systems von Grandiosität, Selbstgerechtigkeit und moralischer Rechtschaffenheit. Es wäre alles so viel einfacher, wenn sie durch das Leben gingen und für ihr Verhalten die Verantwortung übernehmen würden. Hey, ich bin ein Arsch. Ich glaube, alles sollte sich immer um mich drehen. Damit musst du nun mal leben. Wenn so ein Mensch sich dann schlecht oder manipulativ benimmt, dann würde sie das vielleicht stören, aber sie wären nicht überrascht. Und sie würden sich ganz sicher nicht die Schuld an seinem miesen Verhalten geben. Doch narzisstische Beziehungen sind zutiefst asymmetrisch. Sie und die narzisstische Person spielen nicht nach den gleichen Regeln. Wo sie auf Verbundenheit und Bindung hoffen, operiert ihr Gegenüber mit Kontrolle und Selbstsucht. Das Resultat ist, dass die Narzissten weniger investieren, aber mehr herausholen. Narzisstische Menschen sind so sehr von ihrer Güte, Wärme, Empathie und rundum Großartigkeit überzeugt, dass sie, wenn ihr Selbstvertrauen ohnehin schon schwächer ausgeprägt ist, umso bereitwilliger die Schuld auf sich nehmen. Sie sagt ja, dass sie toll ist und ich sehe mich auch so. Vielleicht liegt es ja wirklich an mir. Und gerade dann, wenn die Beziehung unerträglich wird, zaubern narzisstische Typen gerne ein Häschen aus dem Zylinder. Ein toller Urlaub oder sie schenken ihnen etwas, das sie sich schon so lange gewünscht haben. Vielleicht helfen sie auch jemandem, der ihnen wichtig ist. So aber bekommen ihre Selbstvorwürfe noch mehr Gewicht. Denn nun fühlen sie sich erst recht undankbar, sollten sie sich doch eigentlich vor Augen halten, was für ein Glück sie haben. Die Dynamik dieser Beziehungen zielt einzig darauf ab, dass wir uns selbst Vorwürfe machen, vor allem, wo es um Traumabindungen geht. Gerade im Umgang mit Kindern missbrauchen narzisstische Eltern das Bedürfnis des Kindes nach Verbundenheit, damit es die elterliche Schuld und Scham auf sich nimmt. Mama, es war mein Fehler, es tut mir leid. Mit der Zeit distanziert sich das Kind so von den eigenen Bedürfnissen und wird tatsächlich zum Babysitter der narzisstischen Eltern. Von diesem Punkt an verinnerlicht die betroffene Person Scham und Tadel, sodass sie in Beziehungen reflexhaft die Verantwortung anderer Menschen übernimmt. Kinder können sich nicht von ihren Eltern scheiden lassen, sie müssen sich also auf die antagonistischen Umstände einstellen und das funktioniert nur über Selbstvorwürfe. Selbstvorwürfe und zugehöriges Verhalten. Was sie sagen: Das ist alles mein Fehler. Wie kann ich mich bessern? Vielleicht drücke ich mich nicht klar genug aus. Ich strenge mich nicht genug an. Ich sage immer das Falsche. Ich muss rücksichtsvoller sein. Was sie tun? Sie entschuldigen sich ständig. Sie gehen wie auf Eiern und versuchen, die narzisstische Person zu beschwichtigen. Sie übernehmen die Schuld für Handlungen oder Ereignisse, die ganz klar nicht ihr Fehler sind. Sie geben sich unglaublich viel Mühe und übernehmen die Verantwortung für jede Kleinigkeit im Haushalt, am Arbeitsplatz oder in der Familie. Sie sorgen dafür, dass die Menschen in ihrem Umfeld immer die Wahl haben, zum Beispiel fürs Abendessen. Sie versuchen, die Gedanken der narzisstischen Person zu lesen und ihren Bedürfnissen zuvorzukommen. Sie verändern sich selbst oder die Umgebung, um dem Narzissten entgegenzukommen, zum Beispiel indem sie zwanghaft alles sauber halten. Sie verleugnen ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Scham. Sind wir voller Scham, fühlen wir uns kaputt, gebrochen, manchmal vollkommen hoffnungslos. Scham besteht aus Selbstvorwürfen, die öffentlich gemacht werden, aus dem Glauben, dass wir von der Welt für das verurteilt werden, was wir uns bereits vorwerfen. Wenn Sie aus einer narzisstischen Familie stammen, deren Motto nicht gut genug lautete und in der Lügen und Geheimnisse an der Tagesordnung waren, haben Sie von klein auf gelernt, sich zu schämen. Diese Kinder sind ständig damit beschäftigt, falsche Geschichten rund um die Familie zu weben, damit diese für den Rest der Welt normal wirkt. Sie fühlen sich isoliert, Freunde nach Hause mitzubringen wäre ihnen peinlich. Und wenn sie die gesünderen Familien ihrer Klassenkameraden oder Nachbarn erleben, senken sie beschämt den Kopf. Das Narrativ der Scham, die Last des Nicht-Richtig-Seins, landet auf ihren Schultern und nicht auf denen der Familienmitglieder, die die Probleme verursachen. Die narzisstische Beziehung funktioniert nur dann, wenn sie die Scham des Narzissten verinnerlichen und sie zu der ihren machen. Im Grunde werden sie der Abladeplatz für die Scham der narzisstischen Person. Diese Dynamik spielt mitunter eine gewichtige Rolle dabei, wie sie als erwachsener Mensch in eine narzisstische Beziehung geraten. Da sind die Scham und damit verbunden die Selbstvorwürfe, weil die Beziehung nicht funktioniert. Daneben die Scham, in einer Beziehung zu bleiben, die so dysfunktional ist. Und die Scham des Fortgehens und der Scheidung. Die Dynamik der Scham, ich stecke in etwas fest, was total kaputt ist, kann ein falsches Selbstbild verursachen. Mit mir stimmt etwas nicht. Verwirrung. Die meisten von Ihnen haben sich vermutlich schon mal gefragt, was passiert da mit mir? Ich habe das Gefühl, ich werde verrückt. Wenn Sie nicht wissen, worum es beim narzisstischen Verhalten und dem Missbrauch geht, wird diese Verwirrung zum neuen Normalzustand. Sie entsteht, weil Sie sich nicht vorstellen können, dass ein anderer Mensch so wenig Empathie empfindet, dass eine Person Ihnen innige Liebe schwören kann und Sie dann ständig herabsetzt oder einfach verschwindet, dass diese Person Sie ausnutzt, obwohl Sie alles für Sie tun, dass gute und schlechte Tage sich ständig abwechseln, dass sie die Geschichte dieser Person verstehen und Mitgefühl haben, aber trotzdem unter ihrer Wut leiden müssen und dass sie sich hin und her gerissen fühlen zwischen der Loyalität und der Verpflichtung Menschen gegenüber, die sie eigentlich mögen sollten, wie Eltern oder Familienmitglieder, und dem Zorn, den sie auf sie haben. Wenn sie unter narzisstischem Missbrauch leiden, sagt man ihnen, was sie fühlen und denken sollen. Irgendwann wissen sie selbst nicht mehr, wer sie sind und was ihnen im Leben wichtig ist, und das macht sie noch ratloser. In diesen Beziehungen müssen sie einen schwierigen Tanz der Selbstverleugnung aufführen. Sie werden feststellen, dass sie mittlerweile ganz gut darin sind, sich so zu verhalten, als wäre alles um sie herum normal. Die narzisstischen Personen und ihre Wegbereiter erwarten das von ihnen. Hier geht es um eine Indoktrination in kleinen Schritten, eine Verzerrung der Realität, die letztlich dazu führt, dass sie sich fragen, was normales oder gesundes Verhalten eigentlich ist. Sie waren flexibel genug, um diese Beziehung zum Laufen zu bringen. Die Schattenseite dabei ist jedoch, dass diese Erwartung an sie und ihre Fähigkeit, den anderen vorzuspiegeln, alles sei bestens, letztlich bedeuten, dass die guten Menschen in ihrer Umgebung keine Ahnung haben, wie schlimm ihre Situation tatsächlich war oder ist. Ihre Verwirrung wird durch Gaslighting und gefakte Zukunft weiter verschärft. Sie grübeln beispielsweise über alte Textnachrichten und fragen sich, ob sie diese auch richtig verstanden haben. Und schon beginnen sie an sich zu zweifeln. Und durch die Lügen der Narzissten kommt noch mehr Dunkel in die Situation. Zu allem Überfluss gibt es da auch noch die Triangulation, eine Form der Manipulation, bei der der Manipulator Menschen insgeheim gegeneinander aufhetzt oder indirekt kommuniziert, indem er hinter ihrem Rücken mit Dritten über sie spricht. Zum Beispiel, wenn ihre narzisstische Mutter ihnen erzählt, ihre Schwester halte sie für gierig. Dann sind sie wütend auf ihre Schwester und laden sie nicht zur Geburtstagsfeier ein. Ihre Schwester hat aber nichts dergleichen gesagt und kann nicht verstehen, warum sie auf Distanz zu ihr gehen. Die Triangulation sät Misstrauen in Familien, Freundesgruppen und am Arbeitsplatz. Verzweiflung. Die Erkenntnis, dass der Mensch, den Sie lieben oder meinen, lieben zu müssen, wirklich keinerlei Empathie besitzt, sich nicht darum schert, ob Sie verletzt sind und die eigenen Interessen immer an erste Stelle setzen wird, ist trostlos. Fast jeder Mensch, der mit narzisstischen Beziehungen zu kämpfen hat, kennt diese Verzweiflung. Sie ist eine Mischung aus Trauer, Hilflosigkeit, Ohnmacht und Angst, in die sich manchmal sogar Suizidgedanken mischen. Es gibt keine Möglichkeit, diese Situation zu ändern, etwas zu verbessern, endlich gesehen zu werden oder Sympathie zu finden. Ganz egal, was Sie sagen oder tun, nichts ändert sich. Ganz egal, in welcher Art von narzisstischer Beziehung Sie stecken, die Erkenntnis, dass sich nichts ändern wird, erzeugt ein Gefühl der Angst und der abgrundtiefen Trauer. Wenn Sie versuchen, Ihre Wünsche, Neigungen oder Bedürfnisse in einer solchen Beziehung auszuleben, wird die narzisstische Person das nicht zulassen. Und mit der Zeit haben Sie das Gefühl, in Ihrem Leben nichts mehr zu sagen zu haben. In narzisstischen Beziehungen geht es häufig nicht direkt um Sie, sondern um Ihre Kinder, Ihre Arbeit, Ihre Freundschaften oder Beziehungen zu anderen Familienmitgliedern. Ihr Ohnmachtsgefühl innerhalb der narzisstischen Beziehung kann sich auf andere Beziehungen ausdehnen, in denen Sie sich ebenfalls hilflos fühlen. Vielleicht sind Sie auch verzweifelt, weil Sie andere nicht schützen können. Und Sie erleben möglicherweise andere Muster, die mit Depressionen in Zusammenhang gebracht werden: Traurigkeit, Reizbarkeit, Veränderungen des Appetits, Schlafstörungen, Gefühle der Wertlosigkeit, Ablenkung, Konzentrationsschwäche, Weinerlichkeit und sozialer Rückzug. Festzustellen, ob Sie tatsächlich unter einer Depression leiden oder ob dies eine Nebenwirkung des narzisstischen Missbrauchs ist, stellt eine echte Herausforderung dar. Einige von Ihnen, die Ähnliches erleben, werden sagen, dass es in manchen Lebensbereichen ganz gut läuft. Sie lachen mit Freunden, genießen die Zeit mit ihren Kindern, in der Arbeit ist auch alles in Ordnung und dass ihre Traurigkeit und Verzweiflung auf die narzisstische Beziehung beschränkt sind. Vielleicht haben Sie Angst vor der Begegnung mit der narzisstischen Person, aber mit allen anderen Menschen verstehen Sie sich gut. Fangen die depressiven Verhaltensmuster aber an, auf andere Lebensbereiche überzugreifen und Sie haben das Gefühl, im Beruf, in der Ausbildung oder in der Sorge für andere nicht mehr richtig funktionieren zu können, wenn Sie vielleicht auch gar kein Interesse mehr am Leben haben, dann haben Sie es mit einer klinischen Depression zu tun. In diesem Fall müssen Sie sich so schnell wie möglich professionelle Hilfe suchen. Wenn Verzweiflung und Depression immer wieder in Suizidgedanken umschlagen, dann sind Sie damit keineswegs allein. Es ist wichtig, dass Sie nun den Schritt tun, sich helfen zu lassen. Einige Kontaktadressen dazu finden Sie im Begleitmaterial. Wie Sie sich selbst in der Welt erleben. Narzisstischem Missbrauch ausgesetzt zu sein, macht einsam. Solange Ihnen nicht klar ist, dass Ihre Situation nicht einzigartig ist, fühlt es sich an, als lebten Sie in einem Paralleluniversum, in dem die Welt, die narzisstische Person und ihre Beziehung mit ihr ganz anders erlebt als Sie. Dieses Gefühl der Einsamkeit kann bestehen bleiben, auch wenn Sie die Beziehung beenden und jeden Kontakt einstellen. Haben Sie narzisstischen Missbrauch erfahren, haben Sie vielleicht das Gefühl, dass Sie weder sich selbst noch anderen Menschen jemals wieder vertrauen werden. Möglicherweise begegnen Sie jedem Menschen erst einmal mit Misstrauen und versäumen so neue Freundschaften, Beziehungen und Chancen. Wenn Sie in einer narzisstischen Familie aufgewachsen sind, dann war das Vertrauen entweder fehlgeleitet, verzerrt oder konnte sich gar nicht erst entwickeln. Es kann recht anstrengend sein, der Welt ständig mit Misstrauen zu begegnen. Der Vertrauensverlust, den die Erfahrung von narzisstischem Missbrauch auslöst, kann auch zur Folge haben, dass man Angst davor entwickelt, sich auf andere Menschen zu verlassen. Das führt mitunter zu dem unglaublich ermüdenden Gefühl, allein gegen die ganze Welt zu stehen. Eine Pseudo-Unabhängigkeit, die sie lieber alles selbst machen lässt, bevor sie im Stich gelassen werden. Aber narzisstischer Missbrauch kann auch ineffizient machen, weil sie nie genau wissen, wann sie sich auf andere verlassen können. Vielleicht sind sie ja mittlerweile gut darin, Rechtfertigungen für die Unberechenbarkeit von Narzissten zu finden. Das Hin und Her zwischen guten und schlechten Tagen heißt vielleicht, dass die narzisstische Person sie an einem Tag gut gelaunt zum Flughafen fährt, während sie ihnen beim nächsten Mal Selbstsucht vorwirft, weil sie es auch nur ansatzweise wagen, ihr mit einem solchen Anliegen zu kommen. Macht man derartige Erfahrungen immer wieder, wenn man andere um einen Gefallen bittet, so dehnt man das nicht selten auf andere Menschen aus. Vielleicht glauben sie ja deshalb, die Bitte um Hilfe würde ihnen immer nur Enttäuschungen und Ärger einbringen. Psychische Herausforderungen für Menschen, die narzisstischen Missbrauch erleben. Wenn Sie tatsächlich den schädlichen Auswirkungen narzisstischen Missbrauchs ausgesetzt sind, überschneiden sich viele der dabei auftretenden Gefühle oder Muster mit bestimmten psychischen Problemen oder gehen mit diesen einher. Vergessen Sie nicht, dass die Folgen dieses radioaktiven Niederschlags keine Störung sind, sondern eine erwartbare Reaktion auf den Stress in toxischen Beziehungen. Schwierigkeiten wie Panik, Anspannung, Ängste und Depressionen treten in diesem Rahmen recht häufig auf. Möglicherweise bestanden manche dieser Probleme schon vor der narzisstischen Beziehung, vielleicht hatten sie ja schon depressive Verstimmungen, bevor sie die narzisstische Person kennenlernten. Oder die Probleme wurden überhaupt erst durch den narzisstischen Missbrauch aktiviert, wenn sie zum Beispiel im Rahmen einer narzisstischen Beziehung eine Angststörung entwickeln. Haben Sie traumatische Erfahrungen gemacht, dann können posttraumatische Reaktionen stärker werden, wenn Sie in eine narzisstische Beziehung geraten. Auch soziale Ängste treten häufig auf, denn wenn Sie immer wieder unter Gaslighting zu leiden haben, glauben Sie vermutlich selbst, dass Sie soziale Situationen falsch lesen. Oder die narzisstische Person sagt Ihnen, Sie würden sich idiotisch anhören, wenn Sie mit anderen Menschen zusammen sind. Wenn Sie die hier geschilderten Muster kennen und das Gefühl haben, dass Sie sie bei der Arbeit, der Sorge für Angehörige, in der Schule, bei Ihren sozialen Kontakten oder in anderen Lebensbereichen beeinträchtigen, dann begeben Sie sich bitte in Therapie, um solche Dinge abzuklären und eine geeignete Behandlung zu bekommen. Kann narzisstischer Missbrauch Sie körperlich krank machen? Setzen Sie sich bitte mit der Frage auseinander, ob es Ihnen gesundheitlich besser oder schlechter geht, wenn Sie in Kontakt mit der narzisstischen Person sind. Eine solche Beziehung zu durchleben ist Stress. Und Stress kann Ihre Gesundheit auf mannigfaltige Weise beeinflussen, zum Beispiel in Gestalt von Kopfschmerzen, muskulären Verspannungen oder schlechter Immunfunktion. All das macht Sie anfälliger für Krankheiten. Hatten Sie bereits vorher gesundheitliche Probleme wie Autoimmunerkrankungen, Asthma oder Diabetes, dann kann Stress die Erkrankung verschlimmern. Man kann auch unterdrückte traumatische Erfahrungen als körperlichen Schmerz erleben. Dass Menschen, die lange Zeit unter narzisstischem Missbrauch leiden mussten, von chronischen Schmerzen berichten, passt zu dieser wissenschaftlichen Beobachtung. Die Forschungsarbeiten, die nötig sind, um den Zusammenhang zwischen narzisstischem Missbrauch und Krankheit zu belegen, sind nicht leicht durchzuführen. In einer idealen Welt würden wir Gruppen von unter narzisstischem Missbrauch leidenden Menschen viele Jahre lang beobachten, ihre Gesundheit, ihre Beziehungen und ihr Stresslevel messen, um herauszufinden, wie all das zusammenspielt. Ich konnte immer wieder beobachten, wie ansonsten gesunde Menschen, die die Auswirkungen narzisstischen Missbrauchs erfahren, Krankheiten entwickeln, die durch deren Alter, genetische Veranlagung und körperliche Verfassung nicht zu erklären sind. Manchmal verliefen Krankheiten auch nur komplizierter als erwartet. Aber letztlich sehen viele Menschen im Gesundheitswesen die negativen Auswirkungen toxischer Beziehungen auf die Gesundheit. Ihr Körper registriert den Preis des narzisstischen Missbrauchs zuverlässiger als Ihr Geist. Ihr Gehirn verfängt sich grübelnd in den Traumabindungen, den Rechtfertigungen und Rationalisierungen, ihr Körper aber spürt den Schmerz, die Trauer, das Trauma und den Verlust, ohne all das zu zensieren. Wiederholt konnte ich umgekehrt auch beobachten, wie es mit der Gesundheit Betroffener wieder bergauf ging, sobald sie sich von der narzisstischen Beziehung distanzierten. Ich kann mich noch gut an eine Frau erinnern, die ständig gesundheitliche Probleme hatte. Kopfschmerzen, Verdauungsschwierigkeiten, chronische Schmerzen, bis ihr narzisstischer Partner nach kurzer schwerer Krankheit verstarb. Sie erzählte mir, dass ihre körperlichen Symptome schon einen Monat nach seinem Tod verschwunden waren, obwohl sein Ableben und die Schulden, die er ihr hinterlassen hatte, sie finanziell belasteten. Sie fühlte sich schuldig, weil sie über seinen Tod so erleichtert war, der gleichzeitig das Ende seines Psychoterrors bedeutete. Sie fühlte sich sogar schuldig, weil sie sich gesundheitlich erholte, obwohl sie wusste, dass man von ihr als Witwe Trauer erwartete. Wie gesagt, nichts ist hier wirklich einfach. Die körperlichen Auswirkungen narzisstischen Missbrauchs stellen sich auch häufig auf indirektem Weg ein. Sie kümmern sich nicht mehr ausreichend um sich selbst. Sie sind so erschöpft oder besorgt, dass sie vergessen, sich Rezepte für ihre Medikamente zu holen oder diese nach Vorschrift einzunehmen. Sie schlafen schlecht, essen nicht richtig, treiben keinen Sport oder gehen nicht zu Vorsorgeuntersuchungen, was tragische Konsequenzen haben kann, zum Beispiel, weil sie das Krebsscreening verpassen. Außerdem sind narzisstische Menschen nicht fürsorglich. Wenn sie in einer narzisstischen Ehe ausharren, in der Hoffnung, dass ihr Partner sie im Alter versorgen wird, das wird vermutlich nicht passieren. Narzisstische Menschen empfinden es als Zumutung, wenn sie gesundheitliche Probleme haben. Krankheit und alles, was sie an die menschliche Anfälligkeit oder Sterblichkeit erinnert, mögen sie nicht. Und sie sind viel zu selbstsüchtig und ungeduldig, um auf Dauer mitfühlende Hilfe zu leisten. Ich habe viel zu viele Geschichten gehört, wie narzisstische Personen, Ehepartner oder Familienmitglieder gerade in dem Moment im Stich ließen, als diese sich einer Chemotherapie unterziehen mussten oder andere wichtige gesundheitliche Termine wahrzunehmen hatten. Wenn sie bisher die Hoffnung hegten, ihr toxischer Partner oder ein anderes antagonistisches Familienmitglied würde sie unterstützen, sollte dies nötig werden, dann führt es vermutlich nicht nur zu Verzweiflung, sobald sie erkennen, dass genau das nicht passieren wird. In ihren medizinisch heikelsten Momenten alleingelassen zu werden, kann gefährlich und teuer sein. Dann müssen sie sich nämlich entweder Pflegepersonal suchen oder ohne Hilfe zurechtkommen. Narzisstische Beziehungen können sie Jahre ihres Lebens kosten. Beim narzisstischen Missbrauch geht es nicht nur um verletzte Gefühle. Sind sie damit konfrontiert, werden sie unweigerlich erleben, dass sich eine Reihe psychischer Reaktionen einstellt. Diese Muster zeigen sich bei allen Menschen in narzisstischen Beziehungen, was einmal mehr beweist, es liegt nicht an ihnen. Sie reagieren nicht seltsam oder melodramatisch. Der radioaktive Niederschlag trifft jeden Menschen, der in eine solche Beziehung involviert ist. Dagegen bieten auch Geld, Privilegien und Macht keinen Schutz. Daher ist es nun an der Zeit, über Heilung zu sprechen, über die Genesung, über Wachstum und Gedeihen. So schwierig das ist, so habe ich doch viele Menschen erlebt, die aus einer narzisstischen Beziehung weiser und mutiger hervorgegangen sind, ja für sich einen Sinn im Leben gefunden haben. Wir können unsere Vorgeschichte nicht ändern, aber wir können weitergehen. Sie können Heilung finden, ob sie nun bleiben oder gehen, ob sie die narzisstische Person weiter täglich oder nie wiedersehen. Sie werden sich nicht mehr darauf konzentrieren, die narzisstischen Menschen in ihrem Leben zu managen und gleichzeitig Schuldgefühle zu entwickeln. Stattdessen werden sie ihr Augenmerk auf ihr eigenes Wachstum richten, auf Selbsterkenntnis, auf ihre Wirklichkeit und Klarheit. Statt einfach nur zu überleben, ist es nun an der Zeit, ihre Energie, ihre Ressourcen und ihre Zeit zu investieren, damit sie selbst aufblühen und gedeihen können.